Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Die Nächste Bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Wer kennt sie nicht? Diese Tage, an denen Familie, Job, eigene Ansprüche und die vielen To-Dos scheinbar unmöglich unter einen Hut zu bringen sind. In unserer neuen Podcast-Folge dreht sich alles um genau diese Herausforderungen. Wie schaffen wir das Familienleben und die Karriere, ohne uns selbst zu verlieren? Was hilft, wenn der Alltag zu viel wird? Und warum brauchen wir manchmal den Mut zur rosaroten Brille? Unser heutiger Gast teilt offen Einblicke in einen abwechslungsreichen Alltag, gibt wertvolle Tipps für mehr Leichtigkeit, berichtet vom Aufbau eines Gesundheitszentrums gemeinsam mit ihrem Mann und erklärt, warum es so wichtig ist, sich Unterstützung zu holen und dass das kein Zeichen von Schwäche ist, sondern von echter Stärke. Sie hat an der FH Oberösterreich sowohl den Bachelor als auch den Master in sozialer Arbeit abgeschlossen. Ist zudem Unternehmensberaterin, Lebens- und Sozialberaterin, zertifiziert für Elternberatung und diplomierter Beziehungscoach. Herzlich willkommen, liebe Doris.
Dankeschön für die Einladung. Danke, dass ich heute bei dir sein darf, Steffi.
Sehr, sehr gerne. Doris, vorweg schon mal, erzähl vielleicht kurz einmal gleich mal, was ist das Schönste an deinem Beruf?
Das Schönste an meinem Beruf ist das, dass ich jeden Tag so ganz viele unterschiedliche Menschen kennenlernen darf und mit ganz vielen unterschiedlichen Geschichten, mit denen sie durchs Leben gehen. Und gleichzeitig, dass sich diese Menschen mir anvertrauen und wir gemeinsam an dem arbeiten können, dass es ihnen wieder ein Stück weit besser geht.
Wann ist denn bei dir in deinem Leben der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, du möchtest eben Menschen so helfen, wie du es jetzt machst?
Ich würde sagen, dieser Punkt ist irgendwann einmal im Gymnasium gekommen. Ich habe zunächst halt immer wieder mal so ein bisschen diffuse Vorstellungen gehabt von dem, dass ich einen Beruf einschlagen möchte, wo ich Menschen helfen werde, wobei das noch nicht so klar war, ob das irgendwann einmal in Richtung Physiotherapie oder was anderes gehen sollte oder Logopädie oder so. Ich habe eine große Vorliebe für Sprachen und auch für die Sprache an sich und das war eigentlich dann auch schon ein Stück weit ausschlaggebend, soziale Arbeit zu studieren für mich. Also einfach, weil ich finde, mit Sprache kann man enorm viel ausdrücken und man kann auch in den Gesprächen und durch Kommunikation einfach so viel verbessern, dass es dann die soziale Arbeit geworden ist. Auf der einen Seite und zum anderen auch das, dass es mir immer schon wichtig war, dass man auch Rahmenbedingungen verbessert und dass man die Lebensumstände von Menschen verbessert und nicht nur immer quasi individuell an der Geschichte der einzelnen Person, sondern auch größer denkt und über den Tellerrand blickt. Und das war nur so dieser zweite Aspekt, der für mich dann ausschlaggebend war, soziale Arbeit zu studieren.
Wo hast du das studiert, die soziale Arbeit?
Ich habe soziale Arbeit Bachelor und Master studiert, beides in Linz an der Fachhochschule. Genau, das waren so diese Grundsteine für meinen späteren Werdegang.
Genau. Du bist ja auch familiär etwas geprägt. Dein Ehemann ist Hausarzt in Alkoven. Und inwieweit hat er auf deine weitere Reise beruflicher Natur irgendwo Einfluss gehabt? Oder was hast du bei ihm in der Ordination gesehen oder mitbekommen, wo du dir dann gedacht hast, diesen Menschen, die bei meinem Mann in der Kassenordination sind, die kann ich vielleicht nachher auch mit meiner Tätigkeit nur ein bisschen intensiver betreuen?
Ja, also ich bin ja auch in der Ordination meines Mannes tätig und wir haben nach seiner Ordinationsübernahme vom Vorgänger, das ist recht eine eigentlich große Kassenordination, relativ bald festgestellt, dass wir das nur als Familie schaffen werden. Also als One-Man-Show ist das einfach nicht leistbar. Und so habe schon auch ich überlegt, okay, welchen Beitrag kann ich an dem oder zu dem leisten, dass es den Menschen hier in Alkoven, dort wo wir tätig sind und leben, besser geht. Und Medizin habe ich nicht studiert, aber ich kann eben mit Menschen sprechen und kann daran arbeiten, dass es ihnen besser geht. Und es sind sehr viele Menschen in einer hausärztlichen Praxis auch, denen es einfach gerade nicht so gut geht oder die einen Durchhänger haben oder so und die einfach da ein Stück weit vielleicht auch einfach einen Anstoß brauchen, um wieder gut durchs Leben zu kommen. Mhm. Und das war für mich dann einfach auch dieser ausschlaggebende Grund, mich da noch weiterzubilden und diese Ausbildung zur psychosozialen Beraterin noch abzuschließen und jetzt auch die Berechtigung für Unternehmensberatung abzuschließen und für Beziehungscoaching-Ausbildung zu machen. Und
nebenbei nur 3 Kinder. Genau. Also du hast in den letzten Jahren sehr viel unter einen Hut gebracht und du schreibst ja auch auf deiner Webseite darüber, dass du in deinem Leben heute auch die rosarote Brille aufgehabt hast, ähnlich wie ich. Das ist eine Gemeinsamkeit von uns, weil oftmals im Leben es ja helfen kann, durch die rosarote Brille zu schauen und einmal vielleicht nicht so streng nach links und rechts. Aber du hast ja trotzdem jetzt auch, wenn wir uns beide anschauen, wir haben jetzt das langweilige Braun, Lila. Und jetzt würde es mich einfach interessieren, was dich eben so in deinem Alltag, rosarote Brille, braune Brille, was sind da die Herausforderungen?
Ich glaube, dass man meistens eine rosarote Brille braucht, um etwas zu beginnen, weil man sich sonst nicht drüber trauen würde. Mhm. Und sonst würde man vielleicht davor zurückschrecken, etwas überhaupt zu beginnen. Und gleichzeitig ist es eben diese braune Brille oder diese graue Brille, die man dann aufsetzen muss, um etwas dann auch durchzuziehen. Mhm. Wir bauen ja gerade ein Gesundheitszentrum während des laufenden Ordinations- und Praxisbetriebs und natürlich auch während des laufenden Familienlebens.
Ja.
Und da ist schon oft auch Durchhaltevermögen vonnöten und das ist dann vielleicht diese andere Brille, die man in solchen Momenten braucht.
Also zum Starten empfehlen wir beide, glaube ich, die rosa Brille. Aber ja. Irgendwann muss man natürlich auch auf sich wieder schauen. Und dann, ja, weil wir jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte man zu dir gesagt, Doris, du wirst 3 Kinder haben, 3 kleine Kinder, dann wirst du nebenbei an deiner beruflichen Karriere weiterarbeiten und die Ordination gemeinsam mit deinem Mann weiter erweitern. Dann hättest du wahrscheinlich gesagt, bist du wahnsinnig, oder?
Never ever.
Ja. Und dann ist man oft in so einer Situation und der Mensch hält das eine Zeit lang aus und dann muss man irgendwann so seinen Weg daraus auch wieder finden, wo sich alles normalisieren darf.
Genau, und muss auch zumindest innerhalb so starker Belastungszeiten, also das sind sicher derzeit gerade Momente, wo das Pensum ziemlich hoch ist, dennoch auch schauen, dass man so kleine Momente hat, um wieder Kraft zu tanken oder zumindest um das Hirn wieder ein bisschen zu regulieren und ein bisschen runterzukommen.
Jetzt ist es ja so, dass es Menschen gibt, die mit einem gesunden Verstand drauf achten und da von selbst wieder rauskommen. Und manche Menschen glauben einfach, sie müssen da weiter tun, diese hohe Belastung quasi auszuhalten. Und dann entwickeln sie oft Krankheiten daraus. Ja? Und ich glaube, da kommst du und dein Mann dann oftmals in die Rolle, denen da auch wieder rauszuhelfen. Und ganz im Speziellen ist es dann bei dir eigentlich, sind es dann bei dir Menschen mit multimorbiden Herausforderungen, das heißt Menschen, die einfach mehrere Krankheiten in sich haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Also welche Menschen sind das oder wie verläuft das jetzt grundsätzlich?
Ja, oft einmal ist es so, dass Menschen entweder in die Ordination kommen oder auch in die Beratung kommen und sie merken, es passt irgendwas nicht und sie können das vielleicht gar nicht so genau einschätzen, was genau ist denn das eigentliche Problem? Sie merken, okay, es kriselt vielleicht ein bisschen im Beruf, die Kreuzschmerzen werden immer mehr, der Schlaf ist vielleicht nicht mehr so erholsam, wie er früher war. Vielleicht kommt auch noch zum Beispiel eine Belastungssituation hinzu durch pflegende Angehörige, weil zum Beispiel die eigenen Eltern älter werden und man merkt, man ist da immer mehr in der Betreuung angehängt oder man ist selber gerade in einer Zeit, wo man eigene Kinder hat und ist da nur durch diese Aufgabe herausgefordert, irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Und oft ist es so, dass es eben an vielen Stellen ein bisschen Eckt und Kanten auftreten, aber man kann es nicht genau einschätzen, was ist denn jetzt das eigentliche Problem und wo soll ich denn überhaupt ansetzen, dass es mir jetzt wieder besser geht.
Weil es meistens nicht nur ein Problem ist, sondern weil es einfach oftmals mehrere Kleinigkeiten sind, die zum großen Problem werden.
Genau.
Und wie geht man da vor? Also Jetzt dieses Beispiel, ein Mensch, der Kreuzschmerzen hat, wie kommst du dann nachher drauf? Also wie kann man sich das vorstellen?
Genau, mir ist es einfach wichtig, dass man mal in einem Erstgespräch, in einem quasi Orientierungscoaching sich ausreichend Zeit nehmen kann für ein Clearing. Das heißt, da nimmt man sich einmal Zeit, um überhaupt herauszufinden, was ist denn eigentlich die Problematik? Ist es ein Thema, das wir hier in der Ordination oder in der Praxis abdecken können? Jetzt dann im Gesundheitszentrum habe ich auch das Glück, dass ich nur Therapeutinnen im Background habe, mit denen man zusammenarbeiten kann oder wo man sagen kann, okay, das wäre vielleicht gut, wenn man sich das zum Beispiel mal physiotherapeutisch anschaut oder diätologisch, wenn es zum Beispiel um eine ernährungsmedizinische Frage geht. Oder gibt es überhaupt auch andere Stellen, wo man sich hinwenden kann? Zum Beispiel bei pflegenden Angehörigen, gibt es da dann nur Sozialhilfeverbände, mit denen man kooperieren sollte? Aber mir ist es einfach wichtig, dass einmal die Person in ihrem ganzen Sein quasi einmal kommen kann und einmal ihre jetzige Situation schildern kann. Und oft ist es ja so, dass schon im Gespräch, in dem, dass sich diese Person einmal auch anvertrauen kann,
erleichtert ist.
Genau, erleichtert ist und sich gleichzeitig aber auch da schon manches klärt. Oft ist es ja so, dass man eine Scheu hat, sich zum Beispiel Freundinnen oder Freunden anzuvertrauen, weil man irgendwie so das Gefühl hat, es wird erwartet, dass man funktioniert oder dass es einem gut geht und man traut sich gar nicht, das im vollen Ausmaß irgendwie zu berichten. Und das ist schon sehr oft erleichternd, das einmal zu schildern und da ergeben sich schon oft die ersten Impulse daraus, wie es weitergehen soll und in welche Richtung.
Jetzt ist es ja oftmals so, dass man ja selbst in seinem Tun so gefangen ist, dass man da überhaupt eigentlich über sich selbst sehr wenig nachdenkt, gerade wenn man so auf Funktionieren ausgelegt ist. Man muss die Kinder durchbringen, man muss sie um die eigenen Eltern kümmern, der Job fordert an. Wo sind so die Anzeichen, wo du sagst, der Partner, die Partnerin oder jemand aus dem Freundesbekanntenkreis sollte quasi diese Person darauf hinweisen, dass da gerade was nicht stimmt? Also gibt es Anzeichen, wo du sagst, da sollte jemand aus dem Umfeld dieser Person helfen, vielleicht auch mit dem Tipp zu dir zu bekommen?
Ja, ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man im Umfeld eben den Eindruck hat, es läuft etwas nicht ganz optimal, dass man das auch auf sanfte Art und Weise anspricht, also nicht um die Person vor den Kopf zu stoßen, sondern sich die Person vielleicht einmal in einer ruhigen Minute zur Seite zu nehmen und das einmal zu thematisieren. Was wären da solche Anzeichen, wo man den Eindruck hat, es passt irgendwie was nicht, wenn man das Gefühl hat, zum Beispiel, die Person ist desorientiert im Sinne von überlastet, wo man einfach merkt, okay, da haut der Fokus vielleicht nicht mehr so hin. Oder man merkt, okay, die ist einfach emotional so stark aus dem Gleichgewicht. Da wäre es vielleicht einmal Zeit, dass die Person einmal die Gelegenheit hat, mit jemandem drüber zu sprechen. Ganz wichtig ist auch immer, das möchte ich auch sagen, wenn man den Eindruck hat, es ist wer suizidal oder es möchte jemand wirklich seinem Leben ein Ende setzen, bitte da ganz unmittelbar eine Krisenhilfe oder ein Krisentelefon in Anspruch nehmen, also wenn es schon fortgeschrittener ist. Genau, aber oft sind es so diese kleinen Anzeichen, wo man merkt, okay, bei der Person läuft es vielleicht nicht mehr so gut, wo es einfach wirklich gut ist, wenn das Umfeld da auch den Mut hat und vorsichtig einmal das Gespräch sucht, ohne die Person jetzt irgendwie vor den Kopf zu stoßen und vielleicht dann zu bewirken, dass die Türen zugeht. Gleichzeitig ist es nämlich oft so, dass wenn man selbst schon sehr tief in diesem Hamsterrad drinnen ist, dass man das vielleicht gar nicht mehr so bemerkt, wie schlecht es am gerade geht.
Was war so aus den letzten Jahren heraus deine Erfolgsgeschichte, also vielleicht von einer Familie, von einer Frau, von einem Mann, wo du mit einer klaren Veränderung so viel bewirken konntest, dass es dem Menschen einfach so viel besser gegangen ist? Oder gibt es da irgendeine eine nette Geschichte, die uns alle irgendwie positiv stimmt?
Ja, was sind solche Erfolgserlebnisse? Also ich glaube, diese Erfolgserlebnisse, die mich ganz besonders freuen, sind einfach die, wo man merkt, die Person hat wieder ein klares Ziel vor Augen oder so, wie ich es auch schon mal erwähnt habe. Um klar zu sehen, braucht es oft nur einen Wechsel der Blickrichtung. Es gibt zum Beispiel oft Kommunikationssituationen, wo man so immer in typische Muster hineinfällt, die sich klassischerweise auf gewisse Art und Weise aufschaukeln. Und manchmal reicht es zum Beispiel schon, dass man erkennt, okay, vielleicht hat die andere Person dann einen Anteil daran, den ich gar nicht beeinflussen kann, und gleichzeitig gebe ich darauf Acht, dass mir das bewusst ist, dass das nicht mein Anteil ist. Und eine Situation oder ein Gespräch kann sich schon in eine positivere Richtung entwickeln und ich komme gleich gar nicht in diese Dynamik herein. Oft verbunden in solchen Beratungsgesprächen sind natürlich auch die, ist auch die Arbeit mit Glaubenssätzen, wo jeder von uns stärkende Glaubenssätze mitträgt, aber halt sehr oft auch Glaubenssätze, die limitierend sind und uns nicht nur weiterkommen lassen, sondern vielleicht auch einschränken. Und das sind schon so, für, so Momente für mich, wo zum Beispiel in einem Gespräch oder in der Arbeit mit Familien man dann auch merkt, okay, das Paar kann jetzt wieder unvoreingenommener oder offener mit ihren Kindern umgehen, weil sie vielleicht auch diese Glaubenssätze aus der eigenen Kindheit relativieren können.
Ja, du sprichst das gerade an, Elternschaft, ein großes Thema, was du ja auch in deiner Praxis machst. Ja.
Definitiv, also,
Und daraus, leider aus Elternschaft, resultieren ja oftmals auch Scheidungen. Zum Glück in Oberösterreich sind wir etwas unter der durchschnittlichen Scheidungsrate, was ich herausgefunden habe. Ich finde es aber ganz spannend, bin ja selbst Mutter von zwei Kindern und ich finde einfach, es ist ein ziemlicher Job, Eltern sein, berufstätig zu sein. Das sind zwar Vollzeitjobs, die man irgendwo unter den Hut bringen muss und du berätst auch Eltern. Ja? Ich habe mir irgendwo so jetzt 8 Punkte aufgeschrieben, die ich so rausdefiniert habe, wo man, glaube ich, jedem mit einem kurzen Einblick von dir, vielleicht schon unseren Hörerinnen oder Hörer auch ein bisschen das Leben leichter machen kann. Also eine Herausforderung ist ja, und das kriegt man ja durch die Medien auch immer mit, Beruf und Familie. Die Vereinbarkeit, ich glaube, ist so ein Thema, die stresst uns alle furchtbar, weil wir wollen auf der einen Seite einen guten Job machen, auf der anderen Seite, also guten Job im Sinne von einem vom Beruf, ja. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch den besten Job für unsere Kinder absolvieren, ja. Daraus kommen oft, glaube ich, ziemliche Herausforderungen. Der Mann meistens Vollzeit berufstätig, die Frau 20, 30 Stunden. Was sind da so deine Erfahrungen oder was gibst du Menschen, die da quasi an ihre Grenzen stoßen, mit?
Was gebe ich Menschen mit? Also ich glaube, ein zentraler Punkt ist der, dass man sich nicht nur die Care-Arbeit aufteilt, also diese unmittelbare quasi Pflegeleistung an den Kindern, sondern dass man immer auch noch zwei andere Aspekte mitbedenkt. Das eine ist der Mental Load, also was ist so quasi diese mentale Belastung, die noch im Familienleben auftritt. Sei es jetzt nur, dass man schaut, am Beginn der Saison hat jedes Kind wieder die richtigen Schuhe, das richtige Gewand, das passt, ausreichend Winterjacken oder so. Für den nächsten Kindergeburtstag ist da schon das Geschenk für den Freund oder die Freundin besorgt. Und auch diese emotionale Arbeit, die auch dahinter steht. Also dass man auch, es ist eine enorme Herausforderung für Familien und da eben im Besonderen oft für Frauen, das Familiengefüge zusammenzuhalten. Und das ist natürlich auch eine Arbeit, die gesehen wird. Oft sind es so diese kleinen Dinge, die man dann später, als wenn man sich selbst an die Kindheit zurückerinnert, die man so schön in Erinnerung hat, den gemeinsamen Spaziergang im Advent oder dieser selbstgebastelte Adventskalender. Das ist aber alles Arbeit. Das sind nicht ungeschehene, oft sind es ungesehene Dinge, aber sie sind nicht ungeschehen und es ist eine enorme Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, gerade diese Dinge sind wichtig, dass man die auch weitestgehend aufteilt oder zumindest thematisiert. Und wenn man es schon nicht aufteilt, dass zumindest auch die andere Seite, also der Partner oder die Partnerin, das auch sieht und dass man sich das auch rückmeldet, dass man das erkennt, was der jeweils andere eigentlich den ganzen Tag leistet. Ich glaube, ein zentraler Aspekt in der Vereinbarkeit ist auch, dass beide ihre Wochenarbeitszeit anpassen, sodass es einfach im Familiengefüge besser lebbar ist.
Und auch ein Problem ist, dass wir Frauen oft immer das Gefühl haben, wir müssen uns helfen lassen. Frauen bitten immer um Hilfe, sie bitten den Mann um Hilfe. Und eigentlich ist es ja viel mehr darum, dass ja, wenn man dem Mann darauf hinweist, dass er auch etwas zu tun hat, dass er der Rolle als Vater gerecht wird. Und ich glaube, das ist einfach, weil du vorher angesprochen hast, wie man miteinander spricht, das macht es aus. Ja? Weil Männer fühlen sich oft so, sie helfen der Frau beim Einkaufen, aber eigentlich ist es ihre Arbeit genauso wie die von der Frau. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in unserer Gesellschaft, uns dessen bewusst zu werden, dass wir Frauen nicht um Hilfe fragen und somit dieses Gefühl haben, wir schaffen unsere Arbeit nicht, sondern dass es uns bewusst ist, dass eigentlich Familienleben nur dann funktionieren kann, wenn jeder seine Rolle dazu beiträgt.
Ja, genau. Also ich glaube, in der Hinsicht ist es wirklich auch so, dass es ganz zentral ist, dass man das nicht als Hilfe empfindet, wenn der Partner was erledigt, sondern das ist einfach genauso dessen Aufgabe auch. Mhm. Gleichzeitig glaube ich schon, dass es wichtig ist für Frauen, dass sie auch lernen, sich ein Hilfsnetzwerk aufzubauen aus stützenden Beziehungen rundherum, die einen einfach durch diese Zeit auch tragen.
Ich sehe es ja jetzt bei mir in meiner quasi Community aus Müttern und Vätern. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig, gerade wenn die Kinder so beginnen, am Nachmittag ins Tennistraining zu gehen oder ins Tanztraining, dass man da einfach auch schaut, wie können sich Eltern untereinander unterstützen, dass der eine fährt ins Tennistraining und der andere ins Tanztraining und somit nicht immer jede Mutter, jeder Vater alleine mit seinem Kind, sondern vielleicht das Nachbarskind mitnimmt, weil man eh weiß, quasi, die macht das gleiche Training, dass man sich das einfach ein bisschen aufteilt.
Wir haben zum Beispiel eine Elternrunde, die morgens die Kinder zum Zug begleitet, in der Früh, und da ist einfach jeden Morgen fix ausgemacht, eine andere Familie an der Reihe.
Super.
Und so muss man nur einen Tag in der Woche das Kind zur Schule bringen oder halt zum Zug bringen und nicht jeden Tag fahren.
Super.
Und es gehen halt dann immer 6 Kinder mit.
Ja, super. Das spricht eh so, es geht ja einher, Beruf, Familie und eben auch die Kinderbetreuung. Das ist einerseits, was schafft man privat im Verbund irgendwie, Familienverbund, Freundesverbund. Und auf der anderen Seite haben wir ja trotzdem auch leider die Herausforderung, dass gerade in Oberösterreich überall andere Betreuungseinrichtungen, Regelungen dafür gelten. Was sind so da deine Tipps? Kann man eh nicht mehr tun, als wir annehmen, so wie es ist, und vielleicht ein bisschen da und dort lästig sein, dass man vielleicht das eine oder andere optimiert, oder wie siehst du das?
Genau, also ich glaube, der eine Punkt ist es, hartnäckig zu sein, wenn Antworten vage bleiben bezüglich der Anmeldung für einen fixen Platz oder ähnliches. Das ist sicher der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass man schon schaut, dass man als Familie wirklich überlegt, okay, welche Zeiten brauche ich denn, und im Zweifelsfall lieber 2-3 Stunden in der Woche mehr Fremdbetreuung in Anspruch zu nehmen, um einmal durchschnaufen zu können, und sei es nur 5 Minuten am Parkplatz vor dem Kindergarten, und sich darauf einzustimmen, okay, jetzt ist der Arbeitstag beendet, jetzt ist Zeit für die Kinder.
Und
da auch einen Übergang zu schaffen.
Wie siehst du da wiederum auch die Medien? Man hat ja oftmals, vor allem als Frau, irgendwo so ein bisschen das Gefühl, wenn man seine Kinder eine Stunde länger im Kindergarten lässt, damit man sie eben vielleicht einmal in Ruhe Zeit nimmt zum Mittagessen, ohne den Kindern, was ja für Männer komplett normal ist. Männer gehen ja meistens einfach gemütlich Mittagessen, da schaut keiner. Aber wenn die Frau zum Mittag mit Freundinnen vielleicht nur Mittagessen geht, dann ist das irgendwo so ein bisschen, wird gesellschaftlich, glaube ich, nicht gern gesehen, weil die armen Kinder müssen im Kindergarten essen. Wie durchbrichst du das, oder welche Tipps gibst du da?
Ich glaube, es ist wichtig, dass Frauen den Mut haben, ihren eigenen Weg zu finden und da auch neue Wege zu gehen. Wichtig ist es, glaube ich, auch, dass man sich auch in Zeiten von Social Media, in der oft ein sehr idealisiertes, stilisiertes Familienbild vermittelt wird, traut, das für sich selbst zu definieren. Und da gehört es auch dazu, dass man quasi Quality Time verbringt, einmal mit einer guten Freundin, und sich diese Zeit nimmt, um gemeinsam essen zu gehen. Auch im Wissen, dass es wahrscheinlich nicht 4-mal in der Woche stattfinden kann.
Ja, im Idealfall einmal im Monat.
Genau.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, Social Media. Ich finde einfach, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man gerade Mütter, junge Mütter, darauf vorbereitet, dass das, was man auf Social Media sieht, die super tolle Karrierefrau, die anscheinend einen Fulltime-Job hat, super gestylt ist zum Mittag, aber trotzdem es schafft, den Kindern am Mittagessen ein selbstgekochtes auf den Tisch zu stellen, dass das nicht
die Regel ist.
Genau. Und es geht sich zeitlich einfach auch nicht aus.
Ja.
Also ich glaube, da ist einfach das ganz, ganz wichtig. Ja, ein Thema zu Elternschaftsberatungen kommt es an, Trennungen, Scheidungen. Wie siehst du das? Also ist das bei euch ein großes Thema, die Scheidungen, wo dann die Eltern nachher nicht weiter wissen? Die berätst du ja, glaube ich, auch.
Genau, ich habe da diese Zertifizierung erhalten für die Durchführung von Elternberatungen im Rahmen einer einvernehmlichen Scheidung vor Gericht quasi. Ich glaube, im Zusammenhang mit Elternschaft und Scheidung gibt es ein großes Credo. Der eine Punkt ist die Partnerschaft oder die Beziehung als Paar, die beendet wird. Und was man aber schaffen muss, oder der ideale Weg ist, dass man dorthin kommt, dass man sich trotzdem bewusst nimmt als Erziehungspartnerinnen und Partner. Mhm. Also man bleibt ja Eltern und das wird man ein ganzes Leben lang bleiben, solange man Kinder hat oder solange man halt auf der Welt ist, mehr oder weniger. Und diese Verletzung durch diese Trennung auf der Beziehungsebene von der Elternschaft zu trennen und in der Elternschaft versuchen, weitestgehend an einem Strang zu ziehen. Und ich weiß natürlich, das klingt jetzt leichter gesagt als getan, weil natürlich eine Trennung ist selten leicht vollzogen und da gibt es immer viele Verletzungen und viel Trauer, die im Zuge dessen auch ihren Platz finden soll. Genau, da gibt's, ist sicher die Herausforderung, dass man Rituale findet, wie man auch mit dieser Trauer und dieser Verletzung oder zum Teil auch Kränkung umgeht und gleichzeitig sich dessen bewusst ist, dass man generell trotzdem noch Eltern ist und dass man, dass beide Eltern auch das Beste für ihre Kinder wollen und zum Wohle ihrer Kinder agieren sollten.
Doris, ich konnte stundenlang mit dir weitersprechen. Wir sind trotzdem schon sehr weit von der Zeit fortgeschritten. Ich hätte aber trotzdem jetzt nur die eine oder andere Frage, nämlich zu dem, was zukünftig bei dir so los sein wird. Ja? Du hast das mehrmals angesprochen. Ihr habt jetzt in Alkoven es geschafft, ein großes Gebäude hinzustellen unter dem Motto Gesundheit. Das heißt, Menschen, die zu dir kommen, die zu deinem Mann kommen, die können nicht nur auf euch zählen, sondern eben auch auf interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das heißt, eine Familie, die aufgrund einer Scheidung zu euch kommt, die hat dort nachher noch viele andere quasi Dienstleister, helfende Hände. Magst du uns da vielleicht nur ein bisschen was verraten, was zukünftige Patienten, Klienten von euch dort erwarten können?
Sehr gerne verrate ich da noch etwas oder gebe dir einen kleinen Einblick. Ja, zum einen wird in diesem neuen Gesundheitszentrum die Ordination beherbergt sein, wo natürlich nicht nur mein Mann als Allgemeinmediziner tätig ist, sondern wir haben auch Krankenschwestern mit an Bord und natürlich ein großes Team an Assistentinnen. Und das zweite ist das Team an Therapeutinnen, das mit uns mit einzieht in dieses Gesundheitszentrum. Wir haben dort 3 Physiotherapeutinnen mit an Bord. Eine davon hat auch einen Therapiehund, einen ausgebildeten, also sie kann dort auch tiergestützte Therapie anbieten. Wir haben auch mit an Bord einen Diätologen, der Ernährungsberatung anbieten kann, eine weitere Allgemeinmedizinerin, die spezialisiert ist auf traditionell chinesische Medizin und Akupunktur. Und dann bin auch ich mit an Bord in der Praxis quasi und biete eben psychosoziale Beratung und auch Unternehmensberatung an.
Und das Wichtige ist ja, glaube ich, auch noch zu erwähnen, auch wenn jemand nicht bei deinem Mann in der Ordination einen Platz findet, weil er zum Beispiel von Linz oder so kommt, ihr seid aber trotzdem, gerade der Therapiebereich ist für alle da.
Ja, genau. Genau.
Ja, super. Und ich frage ja immer meine Podcast-Gäste zum Schluss, was die eben tun, um selbst nicht die eigenen Patienten zu werden. Und vielleicht magst du uns auch ein paar Tipps weitergeben, die du in deinem Leben befolgst, die dich eben zu so einem gesunden, fröhlichen und offenen Menschen machen.
Ja, das ist eine gute Frage, was da mein Geheimrezept ist. Der eine Punkt sind sicher Freundschaften und quasi ein soziales Netzwerk auch an Personen, mit denen man eine vertrauensvolle Beziehung hat, die einem durch das durchtragen oder auch immer wieder durch herausfordernde Zeiten durchtragen oder begleiten. Ich koche gerne und esse gerne und auch mit Genuss zu essen ist sicher ein ganz zentraler Punkt. Und was ich jetzt einfach in den letzten Monaten wieder gemerkt habe, was mir persönlich einfach so gut tut, ist es, am Abend noch 20, 30 Seiten zu lesen und einfach das Gehirn abzuschalten.
Sehr schön. Liebe Doris, ich wünsche euch für euren Start im April 2025, das ist ja jetzt schon bald, alles, alles Gute. Und ich freue mich, wenn wir irgendwann vielleicht in den nächsten Monaten ein weiteres Gespräch führen können, weil du hast so viele interessante Themen und da würde ich mich furchtbar freuen.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.